Wie schnell schätzen wir Situationen falsch ein? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du auf diese Bühne schaust und dir denkst, Wahnsinn, was ist das? Was soll das? Warum ist das hier? Außer du warst gestern im zweiten Gottesdienst, dann weißt du es schon. Aber genau, du hast falsch geschätzt. Es ist gar nicht für diesen Gottesdienst, es ist vom letzten Gottesdienst und wir haben gesagt, wir lassen es aber auch noch für diesen Gottesdienst. Also ich gehe nicht wirklich darauf ein. Wer wissen will, was es damit auf sich hat, der schaue einfach die Predigt des letzten Gottesdienstes nochmal. Oder wenn ich zu langweilig predige, könnt ihr euch einfach vorstellen, wie Gott thront im Himmel und er der ist, der euer Leben in der Hand hält. Dann habt ihr genug mitgenommen für heute. So, wie schnell schätzen wir Situationen falsch ein? Ich weiß nicht, wie es euch letzte Woche ging. Es war mal wieder eisig. Auch wir hatten jetzt keinen Temperatursturz, wir hatten einen Temperatursprung nach oben, im Gegensatz zu Amerika. Bei uns ist es ja jetzt gerade etwa 15 bis 20 Grad wärmer wie letzte Woche. Und letzte Woche hat man sich schnell mal verschätzt und ist mit seinem Auto ein kleines Stückchen weitergefahren, als man eigentlich wollte. Hoffentlich ohne Blechschaden. Und wenn es nur ein Blechschaden war, geht es ja auch noch. Aber jetzt haben wir noch eine Woche 2022. Und ich weiß nicht, ich habe gedacht, ich will euch mal fragen, wo habt ihr euch verschätzt? Wo habt ihr Situationen oder Menschen falsch eingeschätzt in diesem Jahr, das zurückliegt? Sachen zu wichtig genommen oder übersehen, gar nicht gescheit wahrgenommen? Passiert uns ja immer wieder, dass wir uns im Leben ja, verschätzen, Dinge unterschätzen oder zu wichtig nehmen. Und ich habe mir gedacht, das ist doch eine gute Chance am Ende des Jahres, das ist für uns der letzte Gottesdienst 2022, einfach mal kurz zu überlegen. Und nein, du musst jetzt nicht wühlen, es geht mir nicht um die Kleinigkeiten, wo du dich um 3 Cent verschätzt hast oder irgendwie sowas, sondern eher die Dinge, die dir wahrscheinlich jetzt schon im Kopf sind, wo du sagst, oh ja, da war was. Nein, auch nicht die Fußball-Weltmeisterschaft oder ob jetzt Putin einfällt. Manches hat ja Auswirkungen für uns. Man verschätzt sich mal, sondern was Persönliches von dir in Bezug auf Menschen in deinem Umfeld. Ich gebe dir einfach mal eine Minute, wo du in dich gehen kannst. Ach so, stimmt, ich habe es auch noch als Fragen mitgebracht. Ich würde gerne wissen, was in eurem Kopf steckt, aber es ist euer Persönliches. Das dürft ihr gerne mit nach Hause nehmen. Ihr müsst euch auch nicht darüber austauschen oder irgendwie sowas. Und ich glaube aber, bevor wir uns Dinge fürs neue Jahr vornehmen, was ja jeder irgendwie ganz oft tun will, darf man auch mal kurz innehalten und sagen, gibt es noch was vom alten Jahr zu erledigen? Und da möchte ich dir wirklich Mut machen, wenn dir jetzt was gekommen ist, wo du vielleicht auch einen Menschen zu klein gemacht hast, übergangen hast, übersehen hast. Dann hab den Mut hinzugehen, dich zu entschuldigen. Hab den Mut hinzugehen und Dinge anzusprechen, aufbauende, ermutigende Worte weiterzugeben und zu erwarten, dass Gott diese Worte nutzt und es handelt damit. Wir haben einen Gott, der in unserem Alltag handelt und ich mache dir wirklich Mut. Ich weiß auch nicht, vielleicht sagst du auch, ich habe mich bei Gott verschätzt in diesem letzten Jahr. Gott einzuschätzen ist natürlich schwer bis unmöglich. Also er macht sich ja an manchen Stellen berechenbar, aber an etlichen ist es auch einfach unberechenbar. Wie wird Gott handeln? Er ist halt Gott und nicht Mensch. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir mit Weihnachten geht. Wir sind ja noch mittendrin in unseren Weihnachtsfeiertagen und wollen ganz bewusst dieses Fest feiern. Ich glaube, wenn ich in unserem Land umschaue, ihr gehört nicht dazu, würde ich euch attestieren, dann gibt es viele, die haben sich verschätzt mit Weihnachten. Für die ist es nur ein nettes Feierlichkeit, im besten Fall im Familienrahmen. Aber wer dieses kleine Kind ist, da haben sie sich verschätzt. Da kommt übrigens der Thron ins Spiel, wer die Predigt von gestern nochmal schauen will und nicht da war. Wir verschätzen uns ganz oft. Dieser kleine Jesus ist der Blick in den Himmel auf den allmächtigen, gegenwärtigen Gott, der diese Welt geschaffen hat. Das müssen wir uns immer wieder verdeutlichen. Ja, das will uns viel mehr zeigen. Und heute Morgen habe ich euch einen Text aus dem Kolosserbrief mitgebracht, bei dem uns Paulus noch mal so ein bisschen einordnen will, oder uns, Ja, uns kann der nicht, Paulus. Aber die Kolosser, die kann der aber auch nicht, witzigerweise. Also müssen wir uns immer wieder in den Kopf rufen. Paulus schreibt einen Brief an eine Gruppe Menschen, von denen er nur etwas erzählt bekommen hat. Und wo er sagt, hey, ich habe da sowas von euch gehört. Und ich habe jetzt mal den Mut, ein paar Dinge anzusprechen, ein paar Dinge zu loben und auch ein paar Dinge mitzugeben, wo ich sage, pass auf. Da unterliegt ihr gerade vielleicht einer Fehleinschätzung. Man muss ein vielleicht dazu fügen, weil Paulus kannte ja nur die Erzählung. Und darum gebe ich das euch genauso mit. Vielleicht sagst du auch, Fehleinschätzung, Armin, ist bei mir alles safe. Schön, dann freut es mich. Aber so gebe ich dir diese Worte von Paulus mit in diese Weihnachtstage, die uns auf Jesus hinweisen wollen und uns auch klar machen wollen, wie wichtig er einfach ist. Weil es sind Warnworte, weil Paulus so rausgehört hat, hey, die fangen an, Jesus und Gott, wie wir ihn haben, und die Gnade, die er uns geschenkt hat, zu vermischen mit einem Du musst. Jüdischen Ritualen, Engelsspekulationen und Ähnlichem wurden so langsam reingemischt in den Glauben. Das hat Paulus spitz gekriegt bei den Kolossern und hat gesagt, da will ich gleich was zu sagen. Wir springen ins Kapitel 2, ihr könnt den Text oben mitlesen oder gerne auch in eurer eigenen Bibel, gell? Sowas ist erlaubt in diesem Gottesdienst. Ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch kämpfe, sagt Paulus. Auch um die Gemeinde in Laodicea und um all die anderen, die mich persönlich noch gar nicht kennen. Ja, ich setze mich dafür ein, dass Gott euch allen Mut und Kraft gibt und euch in seiner Liebe zusammenhält. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Paulus kommt gleich mal zum Punkt und hält hier fest, wenn wir über Glauben reden, und das ist manchmal, es ist auf der einen Seite total cool, aber auch herausfordernd, dann reden wir nicht über irgendein mystisches Geheimwissen. Ja? Du musst hier nicht, also du darfst hier gerne Mitglied werden in dieser Gemeinde, aber du musst es nicht, um eine höhere Erleuchtung endlich zu haben. Du musst auch nicht erst x Kurse besuchen, um endlich die nächste Stufe zu erreichen. Das ist unser menschliches Denken. Und nein, ich habe nicht gesagt, dass nicht Bibellesen hilft, mehr zu verstehen und zu begreifen. Aber wir haben nicht noch ein tolles Mysterium, das nur exklusive irgendwelche Leute, die genug Verdienste haben, erfahren. Wir haben einen Jesus, der ganz öffentlich gelebt hat, und wir haben eine Botschaft, die theoretisch die meisten schon mal gehört haben. Ob sie praktisch im Herz angekommen ist, das ist die andere spannende Frage. Wir merken aber, und ich merke es auch bei uns, die Gefahr ist immer da zu sagen, jetzt habe ich Jesus, aber jetzt will ich noch mehr. Das ist ja erstmal ein cooler Ansatz, zu sagen, ich will Gott mehr kennenlernen. Aber nicht mehr im Sinne von, weil ich mehr leisten will, weil ich mehr können muss, damit ich endlich Gott gut genug bin. Und das ist was sich irgendwie durch die ganze Kirchengeschichte zieht. Also die Kolosser waren wohl eine der ersten. Aber das passiert immer wieder mit uns Christen, dass wir meinen, und das Spannende ist ja, wir müssten mehr tun, meinen wir. Was wir damit aber gleichzeitig sagen, ist auch, Gott ist nicht genug. Und das ist eine Gefahr, auf die uns Paulus hier hinweisen will. Denn Gott ist genug. In Jesus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Da brauche ich nicht noch mehr. Natürlich brauche ich erstmal überhaupt was von Jesus zu wissen. Und ein bisschen mehr zu wissen schadet auch nicht. Aber ich brauche nicht die Meinung zu haben, wahrscheinlich fehlt noch irgendwas, sondern es ist öffentlich geworden. Und Paulus redet an der Stelle weiter, Vers 4. Ich sage das, damit ihr euch von niemandem durch wohlklingende Worte auf einen falschen Weg bringen lasst. Zwar bin ich weit von euch entfernt, aber im Geist bin ich mit euch allen verbunden. Ich bin glücklich, wenn ich sehe, wie ihr fest zu stammen steht und wie unerschütterlich ihr an Christus glaubt. Und das Coole finde ich auch, Paulus sagt hier nicht, bei euch ist alles schlecht, sondern er sagt auch, hey, ich finde es cool, alles, was ich von euch gehört habe, ihr habt euch nicht davon abbringen lassen, auch wenn es andere versucht haben. Wenn andere was dazu tun wollten und euch suggeriert haben oder unterstellt haben, da fehlt noch was. Ihr habt euch nicht davon abbringen lassen. Ich hoffe, das sagt er auch über uns. Weil die Gefahr, wie gesagt, ist vorhanden. Gefahr muss benannt werden, Gefahr muss aber auch erkannt werden und Gefahr muss dann umschifft werden. Und das merke ich in unserer Gesellschaft auch. Ganz schnell kommen Menschen und sagen, ihr Christen, das ist ja echt gut, was ihr macht, aber so dürft ihr nicht sein und so müsstet ihr aber schon auch noch sein. Und dann fängt es an, dann kommt so eine Weltanschauung mit rein, die uns sagt, aber wenn ihr das nicht macht, seid ihr keine guten Christen. Das passt nicht. Kennt ihr sowas? Ploppt es da so bei euch auf? Also, mir fallen da schon ein paar Sachen ein. Ich will sie gar nicht benennen, aber ich will euch Mut machen, da immer wieder zu prüfen, was brauchen wir als Christen und wo will uns auch die Welt in der Ecke drängen. Und nutzt manchmal ganz fromme und schöne und gute Argumente, wo es dann doch wieder auf eine Leistung ankommt, auf ein Tun müssen, auf ein nur wenn du gut genug bist. Und das sagt uns vor allem Weihnachten ganz klar, Gott ist als kleiner Mensch in diese Welt gekommen. Er will alles für dich tun und nicht nur ein klein bisschen. Dieser Jesus ist genug und das ist das Geschenk der Gnade. Ich sage manchmal, man könnte es jetzt heute früh wieder sagen, die Reihen sind sehr licht. Wenn wir Karten verkaufen würden und die euch damit den Himmel erkaufen, dann habe ich manchmal das Gefühl, es würden mehr Leute da sitzen. Aber bei uns ist freier Eintritt. Man kann kommen, man muss nicht mal was in die Kollekte legen, auch wenn wir es immer freundlich sagen. Kann man alles weglassen. Man darf einfach kommen und was nichts kostet, ist nichts wert. Leider. Aber wir haben das Wertvollste überhaupt. Mit jedem Extra, das wir schaffen wollen, machen wir Gott klein und darum werden wir auch keinen Eintritt verlangen. Ja? Weil wir nicht Gott klein machen wollen, nicht irgendeine eigene Leistung so zählen. Aber zwei Dinge erwähnt Paulus dann in diesen Versen und sagt, die würden mich glücklich machen. Das erste, wie ihr fest zusammensteht. Andere Übersetzungen übertragen die Worte auch, wie geordnet alles bei euch zugeht. Also, da ist ein gutes Miteinander. Und an der Stelle wirklich mal die Frage, stehen wir fest zusammen? Oder finden wir dann doch lieber auch die Punkte, die uns stören am anderen und dann sagen wir, oh ja, aber also wir machen was, aber mit dem mache ich nichts. Also da fängt es nämlich schon an, wie der Keil so langsam reinkommt. Und das ist wirklich eine Gefahr. Also alle, die jetzt nicht so oft sind, haltet euch mal kurz die Ohren zu, ich bin ehrlich. Das ist bei uns immer wieder so, wie da ein Keil reinkommt und Dinge auseinandertreibt. Und ich wünsche mir, dass wir hier an der Stelle, wie es Paulus uns mitgibt, immer wieder fest zusammenstehen und über unseren eigenen Schatten springen und sagen, ja, er hat mich wieder getriggert, sie hat mich wieder verletzt, aber ich will mich davon nicht abbringen lassen, dass Gott uns zusammengestellt hat. Das ist eine Entscheidung, die ist manchmal ziemlich hart. Und eine Entscheidung, für die braucht es eine Entscheidung und auch immer wieder einen Weg, den wir gehen. Und ich möchte euch ermutigen und aufrufen, die ihr Teil dieser Gemeinde seid, tut es immer wieder, weil sonst macht's buff und wir haben eine schön überschaubare Gruppe bald. Wir werden uns leider, ich hoffe, das wäre anders, immer wieder verletzen. Und es gehört immer wieder die Entscheidung dazu, fest zusammenzustehen und nicht nur irgendwie lose miteinander rumzuschleichen, wo es gerade passt. Uns nicht auseinandertreiben zu lassen von einem, der uns immer auseinandertreiben will. Immer weg von Gott, immer aus der Gemeinschaft raus, dem Widersacher Gottes. Das ist das eine. Und das zweite, wieder dasselbe eigentlich, wie ihr unerschütterlich an Christus glaubt. Was Paulus festhält. Das freut ihn. Dieses allein auf Christus das Vertrauen zu setzen, auch nicht auf den Pastor, der hier vorne steht. Ah, übrigens, ich habe mir auch wieder vergessen, mich vorzustellen, wer mich nicht kennt, ich bin der Armin, ich bin hier Pastor. Also auch nicht auf den Pastor oder auf den netten Bruder oder die nette Schwester im Hauskreis, sondern auf Jesus setzen wir unser Vertrauen. Er ist der Kern. Der Rest ist schönes Add-on und hoffentlich auch gut. Aber wir sollen unser Vertrauen auf Christus setzen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich, jetzt muss ich wieder überlegen, wie lange das schon her ist, also irgendwo zwischen 16 und 17 entschieden, fest mit Jesus zu leben. Ich kann keinen Tag und keine Stunde benennen, aber ich kann dir sagen, mit 17 war es sicher soweit. Es war ein Prozess. Und seitdem lebe ich mit Jesus und doch muss ich mich jeden Tag wieder dafür entscheiden. Doch muss ich mich dagegen entscheiden, manch wohlklingendem Wort vertrauen zu wollen und zu sagen, nee, das brauche ich nicht. weil ich habe Jesus. Und der, mit dem gehe ich. Das ist eine Entscheidung, unerschütterlich an Jesus festzuhalten. Und wenn du Weihnachten für dich schon erkannt hast und weißt, wer dieser Gott für dich ist, dann sage ich dir das ganz ehrlich. Bitte halte weiterhin an Jesus fest, weil es kommen immer wieder wohlklingende Worte oder auch Sachen, wo wir mit Gott ins Zweifeln kommen, wo das ja gerüttelt und geschüttelt wird und wo wir sagen müssen, ich habe mich entschieden, ich bleibe dabei, auch wenn ich gerade nichts fühle, spüre und wenn ich gerade sogar sauer auf Gott bin. Ich bleibe dabei, weil ich weiß, es ist das Beste für mich. Und er schlägt dann eine Lösung vor, wir lesen mal weiter, Vers 6, 7 und 8. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen, nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste reinfallt. Ihr merkt, Paulus wiederholt sich. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Zwei Empfehlungen, die Paulus da nochmal gibt in Vers 7 und 8, schauen wir uns gleich an, aber wir fangen bei Vers 6 an. Ich bin ein Fan davon, immer wieder den Bibeltext einfach durchzugehen, dann kann man das daheim ganz einfach selber nochmal nachlesen und wird an manches erinnert. Ihr habt Jesus als euren Herrn angenommen und nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Ihr merkt, es gehört eine Entscheidung dazu und viele haben das schon getan, Jesus angenommen zu haben. Und ich will dich heute Morgen nochmal konkret fragen, du auch? Ich kenne manchen nicht, der hier sitzt. Von manchen weiß ich das ganz genau, dass sie das getan haben, von anderen nicht. Aber ich will dich wirklich konkret fragen, hast du ihn auch angenommen? Ich will es mit einem kleinen Vergleich deutlich machen. Normal lege ich meinen Schlüsselbund immer ab, damit ich nicht damit spiele während der Predigt. Jetzt darf ich's. Ihr habt alle den Schlüssel zu eurer Wohnung. Das hier wäre meiner, der Rest ist anderes Add-on. Das ist der Schlüssel zu meiner Wohnung, zu meinem Haus. Gut, ich muss mir mal meiner Frau teilen. Passiert vielleicht manchen von euch auf. Mancher sagt vielleicht noch nicht, ich habe noch gar keine eigene Wohnung, aber ihr habt vielleicht einen Schlüssel vom Haus eurer Eltern und ihr dürft auch rein und raus marschieren. Und mit unserem Leben ist es ganz genauso. Wenn ich meinen Haustürschlüssel jemandem gebe, dann darf er in meinem Haus was machen. Meistens sage ich dazu, du darfst schon mal reingehen, setz dich halt mal ins Wohnzimmer. Mit Jesus kann ich das auch so machen und sagen, ich mache dir schon mal die Tür auf, entweder ich mache sie dir auf und lass dich rein, oder ich gebe dir schon mal den Schlüssel, geh schon mal ins Haus. Aber wenn ich sage, er darf der Herr meines Lebens sein, wie es Paulus hier sagt in diesem Text, dann heißt das, ich gebe ihm den Schlüssel und sage auch, Jesus, ich will ihn gar nicht wiederhaben. Du darfst dieses Haus gestalten, wie du willst. Und das ist eine krasse Entscheidung, wenn du dir das mal vorstellst. So, ich gebe jetzt dem Albert meinen Schlüssel und sage, Albert, deine Hütte. Du darfst es gestalten, wie du willst. Sag mir, in welches Zimmer ich noch gehen darf, was ich drin machen soll. Also, ja? Aber das heißt es, sich für Jesus zu entscheiden. Ich gebe ihm, und das ist, da geht es ja nicht nur um mein Haus, da geht es noch um ganz andere Dinge in meinem Leben, wo ich sage, Jesus, ich übergebe dir das jetzt. Da hast du den Schlüssel und ich lasse dich rein und vielleicht schaffe ich es am Anfang noch nicht und sage, hier ist mein Wohnzimmerschlüssel. Ich lasse dich zur Haustür rein, ins Wohnzimmer darfst du, aber mein Keller, lass mir bitte. Das ist so ein Weg und ein Prozess. Ich hoffe, ihr seid alle schon dabei angekommen, dass ihr Gott auch in den Keller und auf den Dachboden eures Herzens lasst. Weil es ist wichtig, dass wir nicht nur ins Wohnzimmer und in die gute Stube oder irgendwie sowas lassen, wo wir schöne und heile Welt spielen, sondern dass wir ihn in die Ecken lassen und ihn vor allem da aufräumen lassen. Anderes Thema. Nein, nicht anderes Thema, aber würde zu weit führen, wenn ich das völlig ausführe. Aber ich will mir das immer wieder bewusst machen und dir auch. Er ist der, der die Schlüsselgewalt hat, der auf dem Thron sitzt. Wir haben es heute so bildlich vor Augen und hoffentlich nicht nur auf dem Thron über dieser Welt, sondern auch auf deinem kleinen Ego-Thron hier, also auf deinem kleinen Thron, wo nicht mehr dein Ego sitzt. Sondern eben immer wieder Gott, der Chef ist, dem ich die Sache überlasse, der meine Lebensküche, mein Lebenswohnzimmer, meinen Lebenskeller ja, umgestalten, ausräumen darf, bestimmen darf. Und das nicht, weil du es selber nicht hinkriegst, habe ich nicht gesagt. Das will ich nochmal ganz deutlich sagen, denn du bist wertvoll und gut und wichtig, genauso wie du bist und richtig. Aber weil es Gott einfach besser hinkriegt wie du und ich. Nicht, weil wir schlecht sind, sondern weil er der Herr der Welt ist, der einen genialen Über- und Durchblick hast. Und deswegen die erste und wichtige Frage, die ich dir heute wirklich konkret mitgebe: Hast du Jesus reingelassen? Und für die, die ihn schon reingelassen haben, hast du ihn auch heute wieder reingelassen? Oder hast du heute gesagt, nee, heute gehe ich zwar in den Gottesdienst, aber danach mache ich meine Tür zu. Dann mache ich den Rest weiter. Weil es ist wirklich eine tägliche Entscheidung, wieder zu sagen, ja, und auch dieser Tag, Jesus, der gehört dir ganz. Nicht nur halb, nicht nur Viertel oder nicht nur die Ecke. Und ich möchte dir Mut machen, treff jeden Tag wieder diese Entscheidung, Jesus reinzulassen. Es reicht insgesamt ein kurzes Gebet, und da, wo du es nicht schaffst, es so ganz natürlich zu tun, reicht auch ein kurzes Gebet im Sinne von: Jesus, ich lade dich ein, komm wieder in diese Ecke. Ich merke, ich habe dich da rausgeschoben und rausgedrängt. Ich lade dich ein und ich gebe dir diesen Lebensbereich wieder neu. Ich wünsche mir, dass du mein Leben liebevoll und behutsam veränderst. Ich lade dich ein, komm in mein Leben. Und ich lade dich ein, bete das jeden Tag wieder. Man kommt sich manchmal auch blöd bei vor, habe ich doch schon mal gesagt. Aber ich glaube, es ist wichtig, es mir deutlich zu machen und Gott immer wieder deutlich zu machen: Meine Türen stehen wirklich offen. Du darfst. Weil Jesus ist nämlich ein Gentleman. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Der hat noch keine Tür eingetreten. Wenn du sagst, Jesus, jetzt bitte, ich brauche mein Wohnzimmer mal gerade für mich, dann geht er raus und setzt sich wie so ein Schoßhündchen vor die Tür und wartet brav, bis du ihn wieder rein. Das ist eigentlich krass. Er, der Herr der Welt, der da einfach reinmarschieren könnte und mit dem kleinen Finger die Tür aufschnipsen, der wartet, bis du bereit bist. Der will dich nicht überrennen und überfallen. Er ist der Gentleman, der rein will, um alles in der Welt. Drum ist Weihnachten, drum ist er Mensch geworden. Aber der keine Tür eintritt und einrennt. Also das haben wir. Wir sollen die Gemeinschaft leben, und jetzt kommen die zwei Empfehlungen. Erstens, verwurzelt in Jesus sein. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr fest verwurzelt sein. Haltet fest an dem Glauben, den man lehrt. Das ist ja ein Bild, was da in Vers 7 auftaucht, was wir als Christen recht gut kennen. Wir benutzen uns immer wieder, und ich weiß nicht, ich überlege gerade, wann der letzte Sturm hier war. Also vor 2 Tagen war es ziemlich windig, aber noch nicht stürmisch. Dann sieht man ja entwurzelte Bäume liegen. Und ich weiß nicht, ob ihr noch, am eindrücklichsten war für mich Wiebke und Lothar, 92 und 96. Das war in Mittelfranken, da komme ich her. 2 Stürme, die haben wirklich viel flachgelegt, um es kurz zu sagen. Also da waren halbe Wälder gelegen. Ich weiß nicht, wie das hier in Schwaben war, damals war ich da noch nie. Aber bei uns waren das somit die krassesten, und ich, das war halt so, ich sag mal, da war ich 10, 12 und noch ein bisschen älter. Dann, das hat sich eingeprägt, diese Stürme und diese Massen an liegendem Holz und diese Wurzelballen, die hochstehen. Da wurde was deutlich, was man sonst nie sieht, wie viele Wurzeln ein Baum hat. Also normalerweise siehst du nur den Stamm rausstehen und ab und zu mal so eine Wurzel, die ein bisschen die Erde oder einen Teer hochbiegt, aber sonst nichts. Und nach diesen Stürmen hat man selbst von, nicht nur von Fichten, den Wurzelballen gesehen, weil er umgeklappt und hochgestanden war. Und als Christen sehen wir voneinander den Wurzelballen auch nur selten, dieses, wie tief wir in Jesus verwurzelt sind. Aber es macht den Unterschied im Sturm deines Lebens. Und da möchte ich dir wirklich Mut machen: Bau Wurzeln, pflege sie, lese Bibel, geh in eine Kleingruppe und vertiefe deine Beziehung mit Jesus, damit du nicht ein Baum bist, der irgendwie tot ist, den der erste Sturm umkippt, sondern damit du ein Baum bist, der jeden Sturm überlebt, weil Jesus hält. Die Frage ist nur, wie gut du in ihm verwurzelt bist. Ich finde das ein cooles und geniales Bild, unser Lebensfundament. Das erste und das zweite, jetzt sind wir wieder bei dem, was sich durch den ganzen Text zieht: Fall nicht auf falsche Versprechen rein. Also ich komme mir schon fast blöd vor, weil ich glaube, jetzt wiederhole ich es zum 3. oder 4. Mal. Aber Paulus, ja, nicht ich, ja, ich sage nur das, was da steht. Passt auf, Vers 8 ist das, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste reinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht. Paulus ist jetzt so hart und sagt, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Vieles klingt menschlich total logisch und gut. Aber mit dem Weitblick von Gott ist es Schwachsinn und Dinge, die wir lieber lassen. Und das zu unterscheiden, das ist wirklich nicht einfach. Verschwörungstheorien, Weltuntergangsszenarien kennen wir gerade. Alles irgendwie ganz gut, oder? Selbsterlösung ist auch was, was uns immer wieder suggeriert wird. Klingt oft sinnvoll. Und keine Ahnung, wie es dir, ich muss das nochmal erwähnen, wie es dir mit Corona ging. Ich kann mich erinnern, es wird langsam überdeckt von dem Alltag, den wir jetzt haben. Aber ich kann mich erinnern, wie ich am Anfang hin und her gerissen war. Mir dachte, ja, die Argumente von denen, die sind in sich schlüssig, das klingt echt gut, das passt. Und die Argumente von denen, das klingt auch schlüssig und das passt auch gut. Aber beides kann nicht wahr sein, weil beides widerspricht sich total. Könnt ihr euch da an sowas noch erinnern? Also ich merke wirklich, wie ich da damals am Ringen war und mir gedacht habe, was ist jetzt Wahrheit? Und in allem war ja irgendwie auch ein bisschen Wahrheit mit drin. Ist ja nicht so, dass sich jeder alles völlig, mancher vielleicht schon, aber die meisten nicht. Und wir hängen mittendrin. Ganz schnell wird aus einem Körnchen Wahrheit ein Gebilde, was irgendwie logisch klingt, aber in keinster Weise mehr Wahrheit ist. Und das haben wir mit Corona auch erlebt, der ein oder andere schmerzhaft. Und das zu entdecken ist nicht ohne. Und ich will gar nicht jedem Menschen unterstellen, dass er das absichtlich gemacht hat und täuschen wollte. Mancher schon, aber manche nicht. Aber ich weiß, dass es viele Mächte und Gewalten in dieser Welt gibt, die genau das vorhaben, uns immer wieder Gedanken und Lügengebilde. Und die können ganz, ganz christlich und fromm sein. Schaut in die Bibel und lest das, was Jesus zu den Pharisäern sagt. Weil zu denen sagt er auch, ist ja schön, was ihr da gut christlich machen wollt, nee, christlich noch nicht, jüdisch machen wollt. Ihr wollt das ganz genau nehmen, aber wisst ihr was? Ihr habt auf einem Körnchen Wahrheit ein Gebilde gebaut, was Gott nicht mehr ehrt. Das sagt er denen knallhart und ich hoffe, er sagt es uns nicht. Also immer wieder aufzupassen, dass wir nicht auch biblische Wahrheiten so umbasteln, ausschmücken oder irgendwas, dass zum Schluss eine Lüge rauskommt. Lasst uns da immer wieder prüfen und mit Jesus. Und spätestens da, wo Aussagen Jesus widersprechen, da sollte man mal ernsthaft nachdenken, wer jetzt wahrscheinlich recht hat. An manchen Stellen ist es auch echt schwierig und wir dürfen um theologische Fragen ringen, keine Frage. Also es gibt nicht immer die Antwort, leider, wäre viel einfacher. Jesus hat die Antwort, aber wir haben sie nicht immer. An manchen Stellen hat er ganz klar Sachen gesagt und an anderen wird es ein bisschen schwieriger. Da müssen wir ringen. Ich will nicht sagen, wir dürfen nicht ringen. Aber wir müssen aufpassen, es gibt Grenzen des Ringens. Und da müssen wir auch den Mut zu haben, zu sagen, stopp mal, weiter gehe ich nicht mit. Weil ich finde da was und da habe ich eine Wertschätzung für und ich glaube, das kommt von Jesus. Weiter gehe ich nicht mit, auch wenn es ganz nett und gut klingt. Und Paulus endet dann mit einer klaren Aussage, Verse 9 und 10, ich habe sie schon mal vorgelegt, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Und das finde ich eine geniale und eine einfache Wahrheit. Wir sitzen alle da, weil wir gemerkt haben, dieser Gott will was mit meinem Leben zu tun haben. Weihnachten ist nicht irgendein Fest, sondern eine Realität, die was verändert hat in dieser Welt, weil da ein Gott ist, der was mit mir zu tun haben will. Und wenn ich diesen Gott mehr kennenlernen will, dann komme ich um Jesus nicht rum. Weil durch Jesus wurde was deutlich, wie Gott ist, wer Gott ist, wie er handelt, wie er tut. Er hat sich, wie es Theologen sagen, offenbart. Er hat was von sich gezeigt in Jesus, das wir sonst nicht von ihm haben. Und das können wir uns nicht selber zusammenreimen, das können wir nur zur Kenntnis nehmen, wie er es uns gezeigt hat. Und Paulus sagt sogar, wir finden ihn in seiner ganzen Fülle. Also nicht nur irgendwie ein paar Fetzelchen. Manchmal muss ich vielleicht noch lernen, genauer hinzuschauen, damit ich noch mehr von der Fülle finde. Aber Gott will sich zeigen und das finde ich so genial. Gott war ja nicht nur kurz Besucher auf der Erde, sondern er lebte 30 Jahre und ist seitdem als Heiliger Geist hier. Und das finde ich so ein Geschenk. Wir dürfen uns auch durch den Heiligen Geist immer wieder führen und leiten lassen und beschenken. Der König des Universums, der Herr über alle Herren, ist unser Herr und lebt in uns. Jetzt ist meine Frage am Ende dieser Predigt, wie hast du Gott bisher eingeschätzt? Hast du ihn in den letzten Tagen, Wochen, Jahren richtig eingeschätzt? Nein, ich habe dir nicht alles über ihn erzählt, klappt nicht in einer Predigt. Aber ich will dich doch am Ende fragen, wie schätzt du ihn gerade ein und liegst du damit richtig? Oder ist es dran, vielleicht irgendwo auch mal ein Stück nachzulesen? Lukas Evangelium lese ich gerade mal wieder und entdecke, wie Gott, obwohl ich schon 20 Mal und öfter gelesen habe, mich doch immer wieder triggert und sagt, Armin, das ist jetzt dran. Hast du ihn da richtig eingeschätzt? Rechnest du mit diesem Gott, der nicht nur irgendwie an Weihnachten gekommen ist, sondern der für dich gekommen ist und der mit dir leben und reden will? Rechnest du mit dem, mit diesem gnädigen Gott, wo es nicht auf deine Leistung und das, was du tun musst, ankommst, sondern der sich dir einfach schenkt? Und vertraust du ihm jeden Tag wieder? Das ist das, was ich dir am Ende als Fragenpotpourri mitgeben will. Und wenn du nur einen Krümel mitnimmst, freue ich mich. Wir haben einen Gott, in den wir uns ganz tief verwurzeln können. Und ich gebe dir das von Paulus so mit. Verwurzel dich tief und fall nicht auf falsche Versprechen rein. Gott segne dich dabei.